Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Ja, herzlich willkommen aus Hannover. 14 Tage sind wieder rum. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Diesmal mit einem Europameister von 1989, der aber 1992 auf die Olympischen Spiele freiwillig verzichtet hat. Heute darf ich bei mir begrüßen im Gespräch Dirk Schütze. Ich habe mich mit Dirk zum einen natürlich über diese Rivalität damals und heute bei den Vereinen unterhalten, aber auch über die Nachwuchsarbeit und ja, wie dicht er jetzt nach seiner Abstinenz wieder am Wasserball dran ist. Also viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns am Ende des Podcastes nochmal wieder. Ein Hinweis noch in eigener Sache, der Audioqualität auf meiner Seite ist geschuldet einer neuen Einstellung. Ich bitte das zu entschuldigen und ja, bei den nächsten Podcasts wie gewohnt in gewohnter Qualität wieder. Ja, Dirk, dann herzlich willkommen zur aktuellen nächsten Ausgabe des Podcastes. Freut mich, dass wir es jetzt final geschafft haben, nachdem wir den einen oder anderen Anlauf genommen haben. Also von daher vielen Dank schon mal für deine Zeit. Es geht ja heute so ein bisschen, ja, wie gesagt, um ein bisschen zu beleuchten, wie war es in der Vergangenheit. Aber natürlich haben wir auch aktuell genug Themen, über die wir reden können, vielleicht wie auch bei den anderen Gesprächsteilnehmern in dem Podcast zuvor. Vielleicht von deiner Seite aus erstmal, wer bist du, wo kommst du her? Den meisten wahrscheinlich wird der Name Dirk Schütze schon was sagen, aber vielleicht für die 2, 3 Zuhörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht mal eine kurze Vorstellung erstmal von deiner Seite so am Anfang.
Mein Name ist Dirk Schütze, ich bin Hildesheimer, spiele gefühlt mein ganzes Leben lang Wasserball, habe seit meiner Jugend auch hier für Hildesheim gespielt, dann bekanntlich 3 Jahre für Waspo, dann bin ich 1993, sind wir ja deutscher Meister geworden, danach bin ich als Profi nach Italien gegangen, nach Como, habe da noch ein sehr schönes Profijahr erlebt. Und bin dann zurück hier nach Deutschland, habe seitdem noch lange Zeit erste und zweite Liga gespielt, spiele jetzt eigentlich auch immer noch und bin dem Wasserball eigentlich auch bis zum heutigen Tage sehr eng verbunden, nicht nur als Trainer mittlerweile, sondern auch über meine Kinder, meine Tochter, meinen Neffe, der Finn Schütze, der spielt ja bei Waspo. Und ja, so ist es, bin ich also durch und durch ein Wasserballer sozusagen.
Also wieder einer der in den letzten Podcasts schon oft erwähnte positiv Bekloppter, was den Sport angeht. Wenn du ja sagst, schon das ganze Leben lang irgendwie irgendwas mit Wasserball am Hut zu haben. Jetzt sagtest du ja gerade, okay, die ganze Familie Schütze oder einige deiner Kinder und die Verwandte und der Finn zum Beispiel, der spielt ja nun auch bei Waspo, sagtest du ja gerade. Wie ist das für dich so persönlich? Also wenn jetzt wirklich da direkte, nahe Verwandte wie der Finn beispielsweise auch bei Waspo auch wieder um die deutsche Meisterschaft und auch wieder erfolgreich Wasserball spielt. Wie ist das für dich persönlich, also so vom Gefühl her?
Ja, also es ist natürlich so, man hat da natürlich gleich auch eine andere Bindung wieder zu. Ne? Also ich muss sagen, ich war nach meiner ganz aktiven Zeit gar nicht mehr so nah dran am Wasserball, also auch gerade am nationalen Wasserball. Das habe ich eine Zeit lang nicht so verfolgt und habe dann tatsächlich wieder genau über diese Schiene, nämlich über die persönliche einerseits meine Neffen und andererseits dann meine Tochter, die jetzt ja auch Wasserball spielt und die ich auch trainiere. Dadurch hat man natürlich einen anderen Bezug in jeder Hinsicht. Ne? Und da habe ich eigentlich wieder so den Zugang gefunden, das auch sehr intensiv wieder zu verfolgen. Zumal der Finn ja bei Waspo spielt, was bei uns vor der Tür ist sozusagen. Da war das natürlich auch interessant, das wieder zu verfolgen. Zumal Waspo auch ja ein Thema ist, über das man auch lange reden kann. Also was Waspo seit ein paar Jahren macht. Ne?
Ja, aber jetzt mal abgesehen davon, ich meine, kommen da auch tatsächlich mal so direkte Rückfragen, so nach dem Motto, wie würdest du das machen? Oder irgendwelche, ich sag mal, ja, Spielanalysen wäre zu hoch gegriffen, aber wenn du dir irgendwelche Spiele vielleicht mal im Volksblatt anguckst, dass da wirklich mal so die ein oder andere Szene vielleicht nochmal nachbesprochen wird, in Anführungsstrichen.
Also, das machen wir sicherlich erstmal in unserem Team hier, sage ich mal, bei Hellas, ne, ganz klar. Und ich bin da mit Finn natürlich auch immer im Gespräch. Wir haben uns ja auch die letzten ein, zwei Jahre die Champions League Spiele einige angeguckt. Dieses Final Eight war ja auch eine tolle Geschichte. Und doch, wir sind da immer am Fachsimpeln, ne? Auch tatsächlich immer so ein bisschen die Insights kriege ich ja dann mehr von Finn mit, dann in dem Vergleich zu früher auch, ne? Wir können da ja deswegen auch fachsimpeln, weil ich natürlich auch da auf eine lange Erfahrung zurückblicken kann, ne? Also ich weiß, wovon er dann redet in jeglicher Hinsicht, ne?
Ja, also, aber wenn du sagst, du kannst es ungefähr vergleichen, heute mit früher eventuell, was sind das für Situationen oder Vergleiche, die dir da bekannt vorkommen noch oder die du da ziehen kannst?
Naja, beispielsweise Überzahlen, ne? Also das ist immer was ich mir sehr genau angucke und eigentlich immer gucke und so denke, mal gucken, was es Neues gibt. So, ne? Also, und das ist jetzt so eher, dass ich da eigentlich über die Jahre nicht so viel Neues entdecke. Also es hat keiner die Überzahl irgendwie neu erfunden, sondern ich frage dann den Finder ja so ein bisschen, wie trainiert er das, mit welchen theoretischen Überlegungen, also nicht nur, wie man sich bewegt, sondern wie wird der Gegner analysiert und solche Sachen. Ne? Also das,
Bisschen aus der Trainerbrille heraus, ne?
ja, genau, aus der Trainerbrille und dann mit der eigenen Erfahrung, die ich hatte, wo ich dann immer gucke, wie haben wir das damals gespielt? Spielen wir es eigentlich immer noch so oder hat sich das wesentlich verlagert? Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Also, ich habe aber Überzahl, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist es eher wenig. Liegt vielleicht auch in dem Umstand, dass man es das irgendwie nicht neu erfinden kann. Wenn man den Wasserball an sich nimmt, beispielsweise, da gibt es ja schon große Unterschiede. Ne? Also ist ja sehr, aus meiner Sicht, noch sehr viel körperlicher und athletischer geworden, was ich gar nicht so gut finde, muss ich sagen. Tatsächlich geht ja die Entwicklung, wenn ich das richtig verfolgt habe, kommen ja auch jedes Jahr neue Regeln. Das erlebe ich jetzt ja auch viel näher mit, weil ich das bei meinen Jugendlichen auch immer umsetzen muss. Kommen ja immer neue Ideen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist so die letzte, dass man wieder ein bisschen dahin will, dieses Bärenringen in allen Positionen so ein bisschen wegzukriegen. Man also viel schneller rausfliegt, wenn man von hinten ist und so. Und das sind so spannende Fragen eigentlich, die wir immer diskutieren und die mich auch interessieren, ne? Weil ich da auch einerseits die Erfahrung habe und andererseits auch als, sage ich mal, als Beobachter, als Zuschauer immer so gucke, was macht ein Spiel eigentlich attraktiv und was macht es eigentlich nicht so attraktiv.
Aber diese Regeländerungen, die du jetzt ansprichst und auch dieser Punkt von wegen, man möchte dieses Bärenring so ein bisschen, naja, wegbekommen, vielleicht aus vielen anderen Positionen, außer der Center-Position jetzt an sich vielleicht. Das ist ja etwas, was man macht, um den Sport oder wenn man das so richtig mitverfolgen konnte, warum man diese Regeländerung macht, um den Sport attraktiver zu machen. Es ist bloß die Frage, ob das dann wirklich zu dem Ziel führt, diesen Sport attraktiver zu machen, indem man jetzt quasi jeden Zweikampf irgendwie mit einer Rausstellung sanktioniert und dann so Spiele nur noch in Überzahl- und Unterzahlspielen entschieden werden. Ja, also ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu?
Also, ich finde den Ausgangsgedanken absolut richtig. Ich fand es relativ langweilig, eine Zeit lang zu beobachten, dass fünf Leute im Halbkreis sich gegenseitig festgehalten haben. Und wenn einer sich mal losreißen konnte oder sich durchziehen konnte, dann ist was passiert. Das fand ich langweilig und hat sich auch so egalisiert, weil es dann im Grunde genommen nur darum geht, wer hat die Hände jetzt oben und wer kann kräftiger drücken und festhalten. Deswegen finde ich das richtig. Die Frage ist eben das Maß, ne? Natürlich soll es trotzdem ein Körperkontaktsport sein, wo auch Zweikämpfe es sehr attraktiv machen, ne? Aber ich bin tendenziell eher der Meinung, dass das der richtige Weg ist.
Ja.
Wenn ich das nochmal ergänzen darf, das ist ja immer die Frage, wie das auch runtergeht im Jugendbereich. Ne? Also wenn ich meinen Kindern Wasserball beibringe, möchte ich ihnen nicht beibringen, halt den anderen am besten an beiden Händen so fest, wie du kannst. Weil das ist kein Wasserball. Ne? Sondern ich will ihnen vernünftiges Verteidigen beibringen.
Genau, die besten Griffe irgendwie, um diese Situation dann wieder zu lösen und sich vom Gegner zu lösen, beizubringen, anstatt irgendwie jetzt ein
Genau.
schwimmerisches, spielerisches beizubringen, ne?
Genau, das kann man auch alles lernen, so, ne, Befreiung von Festhalt und so weiter, aber das ist irgendwie nicht das primäre Ziel, ne?
Nee, das macht den Wasserball definitiv dann nicht mehr attraktiv, ne? Wenn sich jeder, wie du sagst, nur noch irgendwie am Gegner festhält und sich fünf Leute egalisieren und dann einer vielleicht das Tor macht vorne. Jetzt sagtest du ja gerade, wir hatten schon das Thema Waspo. Jetzt waren ja in der letzten Woche die ganzen ja Playoffs sozusagen, die Halbfinalspiele. Da haben sich ja nun Spandau und Waspo durchgesetzt. Frage dazu, hast du die Spiele irgendwie in irgendeiner Form verfolgt?
Also, was denkst du darüber? Ich kenne die Ergebnisse, habe es nicht gesehen. Bin jetzt am Überlegen, dass ich, also es ist ja auch so ein bisschen alles Corona schwierig. Ne? Ich wollte jetzt ja, Mittwoch ist jetzt glaube ich die erste Finale, ne, in Hannover. Ja. Ich gehört aber irgendwie nur mit 200 Leuten Eintritt, ohne Reservierung, muss ich mal gucken. Also ich habe es nicht gesehen, aber verfolgt und ja.
Erwartungsgemäß.
Erwartungsgemäß schräg langweilig. Ne? Also 23,5.
Ja, was uns vielleicht, was mir gerade einfällt, zu einer anderen Diskussion nochmal gerade bringen könnte, ist diese Ausgeglichenheit der Liga ist ja nicht wirklich da. Ne? Also was du sagst, Halbfinale definitiv in Anführungsstrichen nicht wirklich spannend, ne? Weil das eine Farmteam im Grunde genommen auf das andere, auf den großen Bruder trifft, jeweils mit Potsdam und Spandau und mit Waspo und den White Sharks. Habe ich jetzt auch schon mit mehreren Leuten im Podcast darüber gesprochen, eventuell um diese Ausgeglichenheit der Liga wiederherzustellen. Also dieses Thema der Kooperation mit anderen Vereinen, Zweitstartrecht und so weiter, das sind ja alles gute Ansätze, aber es müsste natürlich dann über diese vier Vereine hinaus dann irgendwie noch gehen, ne? Ja. Dass die Liga nicht nur vier Vereine auf einigermaßen gleichen Level und Niveau hat, sondern vielleicht mal wieder 8 bis 12.
Ja, also da sprichst du aus meiner Sicht ja ein relativ großes Thema an, was eigentlich viel weiter auch runtergeht in die Frage, nämlich wo, in welchem Verein wird welche Arbeit geleistet, der auch schon beginnt in der Jugend. Also da kann man, finde ich, jetzt relativ viel drüber reden. Bin gerade überlegen, wo ich mit anfange. Also aus meiner Sicht ist der Ausgangspunkt, den ich verfolgt habe, ist ja Waspo, das, was der Carsten Seehafer da auf die Beine gestellt hat und was das für Konsequenzen hat. Und das kann man, finde ich, schon relativ kontrovers sehen. Dass er im Grunde genommen sozusagen nämlich er sich eine Mannschaft zusammengekauft hat aus ausländischen Profispielern, die ergänzt wird um 2, 3 deutsche Spieler. Ne? Und damit in eine Liga vorstößt, die national konkurrenzlos ist, bis auf Spandau, die eben so ein bisschen nachgerüstet haben. Ne? Ich finde das schwierig. Ich verstehe das so, dass das sozusagen, und das ist ja auch der Maßstab, sie wollen damit international auf Champions League-Basis mithalten. Genauso wie im Grunde genommen ja die Konzepte, sage ich mal, die Konzepte, wie man den Wasserball groß macht, ja auch darauf ausgerichtet sind. Ich bin da aber eher ein Kritiker, muss ich sagen, weil ich sowohl diese Geschichte über Waspo so sehe, dass im Grunde genommen die deutschen Spieler da eher auf der Strecke bleiben, als auch, und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt, auch jetzt als, sage ich mal, als Jugendtrainer, diese Zentralisierung, die propagiert wird, auch bei uns hier so im Niedersachsen- und Hannover-Bereich, die ist aus meiner Sicht ziemlich konzeptlos und macht den Wasserball auch nicht lebendig, sondern eher tot.
Also führt im, unterm Strich auch nicht zu dem gewünschten Erfolg, den es ja bringen soll, ne? Weil es macht die Schere ja dann wahrscheinlich unter Umständen vielleicht noch oder lässt die Schere noch weiter auseinandergehen, als sie ohnehin schon ist.
Ja, also das ist irgendwie, ganz oben ist es natürlich, wenn man so das macht wie Waspo und auch Spandau, deswegen schwierig, weil es sehr schwierig ist, die wenigen deutschen Spieler dann auch noch da in die Mannschaften zu bringen. Ne? Ich will das, ist so ein bisschen, bin natürlich ein bisschen persönlich nah dran durch meinen Neffen, aber ich will das trotzdem sagen. Das verfolge ich natürlich, wie er sozusagen da seit, ich glaube, 2 Jahren bei Waspo ist und will das jetzt gar nicht bewerten, wer da nun welche Spielanteile haben muss oder den, aber da ist daneben der Kopf Waspo den Russen auf seiner Position und setzt ihm den vor die Nase. Ne? Kann man sagen, okay, musst dich durchsetzen. Aber das ist eben vom Prinzip her das, was ich eher schwierig finde. Ne?
Also es ist ja ein bisschen kurz gesprungen dann, ne, das Ganze. Ne? Als langfristig oder perspektivisch jetzt wirklich auf den deutschen eigenen Nachwuchs zu setzen und zu bauen. Ne? Also wahrscheinlich raubt man sie oder meint man auch diese Zeit nicht zu haben, sich diese Zeit für die Entwicklung der eigenen Leute nehmen zu können.
Ja, erstmal das. Außerdem muss man sagen, ist es auch eine Geldfrage. Da braucht man natürlich so eine Ausnahmegeschichte, wie der Carsten Seehofer das macht. Kann man ja oder auch nicht sich ungefähr ausrechnen, was da an Geld drin steckt. Das ist ja auch irgendwie einmalig. Ne? Das kriegen wir vielleicht ein- bis zweimal in Deutschland irgendwann mal für ein paar Jahre hin. Aber schwierig, das so zu halten. Ne? Und dann hat das eben die Auswirkung, dass sozusagen da sich dann die Ausländer zusammengekauft werden. Ne? Das finde ich schwierig. So schön attraktiv, wie das natürlich ist, dann die Champions League. Also wie gesagt, diese Champions League in Hannover letztes Jahr, da war ich ja auch da. Das ist natürlich eine tolle Veranstaltung und eine tolle Werbung für den Wasserball. Aber ob das so...
Es wird halt immer so ein bisschen diese beiden Perspektiven wahrscheinlich vergessen. Also wenn man die Leute jetzt dann direkt fragt, natürlich denken sie wahrscheinlich auch in beide Richtungen. Ne? Also zum einen Nachwuchs, mittel- bis langfristig, auf der anderen Seite natürlich aber auch kurzfristig dann diesen sich zu etablieren und mit etablierten, gestandenen internationalen Profis sich dann auch in kurzer Zeit vielleicht einen Schritt nach vorne zu entwickeln und Champions League sicher zu spielen und da vielleicht auch mal die eine oder andere Runde weiterzukommen. Aber natürlich dann auf der anderen Seite auch diese Problematik mit dem eigenen Nachwuchs. Ne? Das ist, denke ich mal, auch kommt drauf an, wen man fragt auch. Ne? Also wie du schon sagst, da gibt es halt ganz, ganz viele kontroverse Meinungen zu.
Also gibt da, glaube ich, immer noch die Regel, dass bestimmt das Bundesliga-Mannschaften auch alle Jugendmannschaften besetzen müssen. Gibt es die noch? Ich glaube ja. Ne?
Ja, sonst gibt es halt irgendwelche
Geldgeschichten. Ja, gut. Ja. Das ist natürlich ein stumpfes Schwert mit dem Geld, aber gut. Also das halte ich schon auch für sinnvoll, ne? Dass man da sozusagen nicht nur oben spielt und sich Leute holt, weil man es sich leisten kann. Also mir, wie gesagt, ich bin ja auch im Jugendbereich da und da sind Entwicklungen aus meiner Sicht, die überhaupt nicht gut sind. Es gibt überhaupt kein Konzept, wie man den Wasserball in der Breite, in der Fläche fördern will. Das geht bei uns los, dass in der U12 die Leute schon angesprochen werden, ob sie nicht nach Hannover wechseln wollen, ohne Konzept und vor allen Dingen auch zum Nachteil natürlich der Vereine, die dann da die besten Spieler abgeben, ne, in dem Alter. Da nimmt man, aus meiner Sicht, macht man so viel an Aufbauarbeit kaputt, demotiviert nicht nur die restlichen Spieler, sondern auch das ganze Umfeld und ganze Vereine. Also da bin ich ganz kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Ja, naja, klar, also wie du schon sagst, es fängt ja halt schon bei U12, U14 an, ne, dass dann Leute oder Kinder dann in dem Fall angesprochen werden und dann natürlich auch dieses, ja zum einen, dass das Mannschaftsgefüge in dem Auszubildenden oder wo, genau. wo der Jugendliche dann in dem Moment spielt, so ein bisschen auseinandergerissen wird, ne? Und natürlich auch gar nicht gesagt werden kann, wie geht's dann mit dem U12 oder U14 Kind dann bei dem jeweiligen zukünftigen Verein weiter, ne? Ist ja auch gar nicht gesagt, dass der sich da vielleicht durchsetzt oder dass der da Lust zu hat oder ob es ihm Spaß macht. Ja. Und dieses ganze Destabilisieren des bestehenden Vereins und der Mannschaft, ne, wie du sagst, genau. Wenn da die Besten rausgekauft werden, in Anführungsstrichen, dann, und im Jugendbereich hat man ja im Allgemeinen nicht ganz so viele Kinder zur Verfügung. Und wenn dann von, ich sag mal, 10 3 gehen oder auch nur 2, dann steht man als Trainer ganz schön blöd da oder als Verein.
Ja. Genau, das ist das eine und ich halte es auch für falsch, was den Jugendlichen betrifft. Was soll denn bitte ein 11- oder 12-Jähriger, der in Cuxhaven spielt und vielleicht ein Leistungsträger ist, was soll der in Hannover spielen bei der U12, wo die ohnehin gewinnen?
Cuxhaven ist da wirklich noch das Extrembeispiel, ne? Also macht es jetzt am wenigsten Sinn, ne? Wo, wie gesagt, Laatzen, Hellers und dann nach Hannover, das geht zwar noch, aber ist natürlich auch in den meisten Fällen immer so ein bisschen fragwürdig, ja, die Kommunikationswege, ne? Also wie das dann einem zum Trainer kommt zum Schluss, ne?
Also ja, das kommt
ich
auch
persönlich noch dazu. Fahre dann erfahre dann so als letztes quasi davon, ne? Ich sag mal, wenn das offen kommuniziert und normal kommuniziert wird, dann kann ich da vielleicht unter Umständen noch mit leben. Aber als betroffener Trainer dann als letzter von so einer Entscheidung zu erfahren, ist dann irgendwie ein bisschen blöd.
Gut, ich meine, da bin ich voll bei dir, aber da sind wir nicht bei den Basics, ne? Also das ist natürlich tatsächlich kein Umgang, ne? Also wenn ich da nicht eingebunden bin in so eine Entscheidungsfindung, das geht natürlich gar nicht, ne?
Ja, aber oft fehlt es auch oft an diesen Basics. Das ist halt das Traurige.
Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht.
Ja. Jetzt hatten wir ja gerade, wie sind wir darauf gekommen? Genau, über die Meisterschaftsspiele, über die Playoff-Spiele. Jetzt steht Waspo ja quasi dann der nächste erwartbare Gegner vor der Brust, nämlich mit Spandau am Mittwoch. Es ist gefühlt irgendwie jedes Mal so eine 50-50-Geschichte. Ja, also oft auch Tagesform irgendwie entscheidend. Ist der eine gut drauf, ist der andere gut drauf? Spielt man in der Halle, spielt man draußen? Ist es wenig, regnet, scheint die Sonne? Da spielen ja sehr, sehr viele Faktoren mit rein. Jetzt gerade nach der Corona-Pause, ne, also in dieser letzten Live-Übertragung hier auf Facebook, sagte der Marco Stamm ja auch, er brauchte circa 3/4, um überhaupt in so ein Spiel reinzukommen nach der Corona-Pause, in das erste. Wie siehst du da die Chancen? Also pro Waspo, pro Spandau?
Kann ich tatsächlich aus den Gründen auch gar nicht so beurteilen, weil ich es erstmal nicht verfolgt habe, wer wie wieder trainiert hat. Also auch da habe ich natürlich so ein bisschen gehört, auch über Finn wieder, dass wann und wie die angefangen haben, erst hier in Hannover im Fösselbad, ne, so relativ bescheiden. Das kommt, glaube ich, so als besonderes Argument noch dazu, wer besser mit dieser Situation klarkommt, ne, oder klargekommen ist. Das ist ja eigentlich im Fußball auch beobachtet, ne, dass sie dann plötzlich wieder angefangen haben vor leeren Rängen. Also das kann ich gar nicht einschätzen, wer da vielleicht besser mit zurechtkommt.
Ja, also wenn man jetzt diese Livestreams beispielsweise auch aus Potsdam verfolgt hat oder auch die ersten Spiele von Spandau oder jetzt die letzten Tage im Volksbad, da hat man schon einen Unterschied gemerkt zu vorher, bilde ich mir ein. Ne? Also alleine was die Dynamik angeht, das ist ja auch alles völlig, völlig nachvollziehbar und von der Geschwindigkeit her, und da fällt einem irgendwie ein gestandenen Bundesliga-Nationalspieler irgendwie auf der 2-Meter-Linie der Ball von der Hand. Also das sind alles so Dinge, die vorher wahrscheinlich so in der Form nicht vorgekommen sind. Aber die machen es natürlich sehr, sehr spannend. Also ich bin mal gespannt, was da jetzt am Mittwoch dann bei dem ersten Aufeinandertreffen hier in Hannover bei rauskommt. Ja, wie sich beide Seiten da so ein bisschen aus der Affäre ziehen.
Wir haben doch jetzt das letzte Spiel, hat doch Spandau knapp gewonnen, ne? Eigentlich war das nicht so?
Gegen 2 Tore, genau. Gegen Waspo, genau. Dieses Platzierungsspiel um Platz 1.
Ne? Genau, ja, genau.
Ja, also das war ja dieses Spiel, wo Marco Stamm hinterher sagte, ne, also ich brauchte 3/4, um da reinzukommen.
Ja, ich glaube, das war das, weil es hat natürlich auch so, sag ich mal, also die mentale Vorbereitung, ne, dass man eben sich so konzentriert und auch wieder auf so ein Spiel mental vorbereitet ist. Ne? Das ist schon. Das ist so eine Wettkampfphase, die muss man ja auch so reinrutschen. Ne? Und wenn du dann natürlich so lange Pause hast, auch Schwierigkeiten, das hatte der Marco, glaube ich, ja auch gesagt, mit dem sich zu motivieren. Ne? Da, wenn man dann gar nicht kann, aber muss, und dann kann man wieder, aber auch nur unter schwierigen Bedingungen, das ist, glaube ich, schon schwierig. Ne? Da ist das, kann man schlecht einschätzen, wer da besser mit klarkommt.
Ja, aber wo wir gerade bei dieser Corona-Geschichte sind, ich meine, wir sitzen ja nun alle aktuell fast im selben Boot mit dieser Corona-Geschichte, und keine Hallenzeit, keine Trainingszeit, alles wird irgendwie abgeblasen, es wird reduziert von den Zeiten her. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in Hildesheim ist, aber in Laatzen war es ja von heute auf morgen mehr oder weniger dicht. Ne? Mittlerweile geht's halt seit ein paar Tagen wieder, dass wir auch im Aqualatium trainieren können, sonst halt nur irgendwo in irgendwelchen Freibädern. Wie war es bei euch in Hildesheim? Also war das da auch von heute auf morgen und jetzt seit ein paar Tagen wieder?
Ja, also wir waren ja früh auf Ajovi, auf dem Freibad. Da hatten wir Angst, dass die auch nicht aufmachen. Das haben sie Gott sei Dank gemacht, mit diesen Einschränkungen, mit denen wir ja ganz gut leben können. Irgendwie so in der Bahn schwimmen und hin und her. Ging am Anfang auch noch so lange, war es ja immer gelockert worden. Ne? Da durfte man gar keinen Kontakt, und da war ich schon froh, dass wir überhaupt schwimmen konnten, und dann darf man wieder ein bisschen Kontakt. Also am Anfang waren wir ja froh, dass überhaupt was ging. Dann ging bei uns so ein paar Wochen jetzt Jovi relativ gut. Ich glaube ja, 30er-Gruppen mit Kontakt sind ja erlaubt. Da bist du ja tatsächlich kaum noch eingeschränkt. Wir haben das Problem mit dem Hallenbad, ne? Beim Wasserparadies. Die haben ja erstmal gesagt, sie würden irgendwie weil das alles so kompliziert wäre in der Halle und mit den Gefahren so hoch, mit den Umweltanlagen, dass die erstmal frühestens nach den Herbstferien aufmachen. Und da sind wir natürlich gerade dran, dass wir da irgendwie Einfluss nehmen können, dass das besser wird. Und wenn man nur sagt, man macht für die Schulen und den Sport das Sportbecken auf, was ich für relativ problemlos halte, wenn ich sehe, welche Bäder alle schon aufhaben, bei denen muss das ja auch irgendwie gehen, ne? Aber das ist natürlich ein Wahnsinn, ne? Wenn jetzt die Freiwassersaison vorbei ist und die ist ja faktisch vorbei, meine Kinder, die zittern jetzt schon, auch wenn es noch ganz schön draußen ist. Und dann sitzt du auf dem Trockenen, das ist natürlich für einen Wasserball eine Katastrophe, ne?
Genau. Also deswegen habe ich ja auch letzte Woche 3 Kreuze gemacht, als es dann irgendwann hieß, okay, Aqualatium geht wieder, zumindest nur eingeschränkt, an den üblichen Tagen, aber halt nur bis maximal 21 Uhr quasi. Und dann müssen alle raus sein, also sprich um 15:45 muss man aus der Halle raus. Und das ist quasi die Zeit, also uns fehlt quasi die letzte Stunde, so von 9 bis 10 im Grunde genommen, oder von 9 bis 15:30.
Ja, was machen Sie da? Weil Sie da lüften wollen oder warum?
Wahrscheinlich auch, weil sie eventuell früher zu haben. Ich stecke da wirklich nicht im Detail drin, aber wie gesagt, ich habe 3 Kreuze gemacht, als mir irgendwer gesagt hat, okay, also die üblichen Tage gehen, bloß halt zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Und jetzt sind natürlich auch viele kleine U14 und dann auch U16, U18 und das nimmt teilweise Ausmaße an, dass wir jetzt wirklich dann die Gruppen splitten müssen, weil die Zeitfenster so klein sind. Aber wie gesagt, also das ich mache 3 Kreuze, wie du schon gesagt hast, nach einer Weile, wenn man wochenlang irgendwie nur lange Bahnen 50 Meter hintereinander hergesprungen ist. Das geht einem dann irgendwann ziemlich auf den Geist und das kann man auch keinem Kind mehr so wirklich vermitteln dann irgendwann, wenn es keinen Spaß mehr macht. Du hattest ja vorhin anfangs erwähnt, du hast ja hauptsächlich oder lange Jahre dann bei Hellas gespielt oder fast ausschließlich bis auf Waspo und Como. Dieses Jahr in Como, vielleicht lass uns da nochmal kurz so drauf eingehen. Das war ja damals auch nicht wirklich alltäglich, dass ein deutscher Wasserballspieler irgendwie ins Ausland geht, ne? Ich meine, danach gab es ja dann noch so einige paar Beispiele, aber das war damals ja wirklich eher eine Seltenheit als heutzutage vielleicht, ne? Wie war das denn? Wie kam das denn zustande?
Ja, das war, also erstmal ist das in der Tat so, wenn ich richtig informiert bin, war ich der Zweite. Also Frank Otto war vorher mal in Italien. Das war also erstmal vorweggenommen für mich mit das schönste Wasserballjahr, muss man sagen. In jeder Hinsicht mit tollen Erfahrungen. Erstmal natürlich im Ausland in Italien zu spielen, zu leben, Sprache zu lernen, Leute zu lernen. Dann aber sich auch unter den Voraussetzungen im Wasserball durchzusetzen. Ne? Also als Ausländer mit einerseits Erwartungen, mit andererseits auch mit Vorstellungen, was man erreichen will, das war schon eine spannende Geschichte. Ne? Und dieser Entschluss ist damals ja so in mir gereift, so langsam. Haben ja damals ja 2-mal Anlauf genommen oder 3-mal Anlauf genommen, Meister zu werden. Und tatsächlich beim 3. Mal sind wir ja dann Meister geworden. Und direkt danach bin ich ja dann auch weggegangen. Habe dann irgendwann mal meine Fühler ausgestreckt, wer da in Frage käme in Italien. Das war, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da gab es ja noch kein Handy und Ähnliches. Also da musste ich noch mühsam erstmal die Adressliste besorgen von dem einen, der immer früher in einem Schwimmverband geschrieben hat, aus Italien, Schwitters oder so ähnlich, ich weiß gar nicht mehr. Dann habe ich da hingefaxt, mich vorgestellt und bin dann tatsächlich einen Tag nach der deutschen Meisterschaft mit meiner damaligen Frau nach Italien mit dem Auto gefahren und habe mich beworben bei denen, die Interesse hatte. Ne? Und das passte dann sehr gut in Como, da war damals der Dennis Kemeny, der später auch ungarischer Nationaltrainer war. Der kannte mich, ich kannte ihn, beziehungsweise er sprach auch Englisch, also war, hat gut gepasst. Man muss auch da sagen, es war auch, glaube ich, schon ein bisschen mutig, weil ich hatte damals schon Familie, also mit 25 bin ich Vater geworden von meinem jetzt älteren Sohn Moritz und da hat man natürlich eine andere Verantwortung, ne? Das war noch so die Zeit, wo mich der eine oder andere auch gewarnt hat, so nach dem Motto, Italien sei ein bisschen vorsichtig, Spielervermittler, die wollen nur ins Geld gucken und so. Das heißt, ich konnte da einfach nicht so hin, sagen wir mal, meine Sachen packen, sondern man muss halt ein bisschen gucken, vernünftige Wohnung, vernünftige Bedingungen. Und ja, da habe ich, glaube ich, einen guten Griff gemacht. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Como ist auch eine schöne Gegend. Mailand vor der Tür, Comer See. Also es war eine tolle Sache. Da habe ich nur positive Erinnerungen dran.
Also das, also Italien ist ja, ja mittlerweile ja auch wieder in der Weltspitze des Wasserballs sowieso zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie war das damals mit, auch mit Italien und oder ich sag mal mit der Nationalmannschaft und mit dem Level, das war damals ja wahrscheinlich ähnlich, ne?
Ja, da war Italien war danach, glaube ich, ja, meine, also beim zu meiner Zeit waren die noch top dabei, dann waren sie, glaube ich, mal so ein bisschen, wo die Serben und Kroaten und so weiter da ein paar Jahre das da vorne waren, aber die waren schon gut dabei, die Italiener, ne? Die waren da schon führend, auch im Übrigen, was so das Profitum betrifft, ne? Das gab es in dem Bereich ja so lange damals auch noch nicht. Und das war übrigens auch für mich natürlich eine ganz besondere Erfahrung. Vorher habe ich zwar auch intensiv Wasserball gespielt, aber das war immer Amateur. Ne? Also ich habe damals in Anführungsstrichen nebenbei, als Deutsche Meisterschaft 92, 93 mein Staatsexamen gemacht. Rechtswissenschaften und bin dann direkt danach nach Italien gegangen und da war das insofern ganz neu, da war Sport mein Beruf, ne? Erstmal mit entsprechend viel Training, was aber okay war, weil man ja auch genug Zeit hatte, also weil man eben nicht noch nebenbei arbeiten musste, aber es war natürlich auch ein anderes Gefühl, ne? Also was so Motivation und Leistungswillen und auch die Option, dass man Leistung erbringen muss, ne? Muss, weil man natürlich dafür auch ja eingekauft wurde, ne? Also das war eine ganz neue Erfahrung, die ich ganz spannend fand.
Also ich wollte gerade sagen, also das war dann wahrscheinlich aber auch so der Hauptunterschied zu, ich sag mal, Deutschland und Italien, ne? Wenn du sagst, auf der einen Seite natürlich hat man auch Erwartungen und wird halt verpflichtet und hat dann halt nebenbei halt keinen Beruf mehr, um den man sich kümmern muss, sondern das ist das Ganze dann halt definitiv ein bisschen fokussierter als halt in Deutschland, ne? Wo man parallel immer noch mal wegen der Ausbildung, Beruf oder irgendwelche Staatsexamen machen muss. Ne? Also der Fokus ist da einfach definitiv auf dem Wasserball ein ganz anderer, ne? Und dementsprechend wachsen dann wahrscheinlich auch die Erwartungen halt.
Ja, und das war auch ja damals noch so. Also da galt die Regel, man durfte nur zwei Ausländer haben. Das heißt, die italienischen Mannschaften haben alle nur immer zwei Ausländer gehabt und damit war es natürlich auch ein etwas exklusiverer Club. Ne? Also auch insofern ich ganz interessant.
Also, das macht die Sache ja dann noch ein bisschen brisanter. Ne? Also wenn man nur einer zweien ist oder sowieso nur zwei spielen dürfen, dann macht das Ganze da dann natürlich noch ein bisschen eher exklusiver sozusagen, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Und eben, man ist noch mehr im Fokus, ne? Weil die beiden Ausländer werden eben dafür geholt, um die Mannschaft nach vorne zu bringen auch, ne? Das war ja damals also keine Vollprofi-Mannschaft, sondern im Wesentlichen die beiden Ausländer als Profi und dann so eine Mischung, ne? So Halbprofi oder auch die Ergänzungsspieler, dann Amateure, ne? Also das war schon interessante Erfahrung.
Aber wenn du sagst, man kann sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil es gab weder Internet noch Computer noch Handy, sich mit dem Fax irgendwo zu bewerben und irgendwelche Adressen irgendwo raussuchen zu müssen, ne, das ist natürlich echt schon, also es ist noch nicht so lange her, aber gefühlt ist es Steinzeit. Also das waren schon ganz, ganz andere Zeiten.
Ne? Ja, das ist schon krass.
Jetzt gehen wir vielleicht noch mal ein weiteres Stück zurück mit 89 Europameisterschaft. Ja. Was hast du da als Aktiver für Erinnerungen dran? Weil das ist ja so der letzte große Titel, sagen wir es mal. Ne? Und das hat man ja, wenn man dabei war, denke ich mal, ganz besondere Erinnerungen dran.
Ja, also das ist natürlich so, ich habe da zwei große Erinnerungen dran. Das eine war, dass ich glaube, dass wir damals das Glück hatten, sozusagen eine Mischung gefunden zu haben aus zwei erfolgreichen Generationen oder Jahrgängen, sage ich mal. Das war ja noch der letzte Höhepunkt für die Generation Stamm Otto Theismann und ergänzt durch im Grunde genommen die 67er Jahrgang, also die ja 86 Junioren-Europameister geworden sind. Das war ja auch ein starker Jahrgang und da sind die Besten eben reingerutscht und das hat man dann so hingekriegt, dass im Grunde genommen 89 dann das gut geklappt hat, wobei man dazu sagen muss, stand ja auch ein bisschen auf Messerschneide, ne? Also wir haben jetzt sehr schlecht angefangen Und dann ging Ungarn eigentlich schon fast aus.
Es war nicht immer deutlich, ne? Ja,
nee, nee. Ja, und es war auch für mich persönlich tatsächlich, das war ja damals die Zeit, wo so eine Duo trainiert hat, nämlich Uwe Gassmann und Uwe Brinkmann. Auch aus den beiden Hochburgen wiederum, ne? Waspe und Spendau. Und das war für mich auch eine sehr persönliche Geschichte, weil ich war teilweise auch auf der Kippe, um da reinzukommen und habe mich dann aber letztendlich da reingespielt. Auch so, dass ich dann am Ende ja fast alle Spiele durchgespielt habe. Also das war schon auch aus der Sicht heraus eine tolle Erfahrung. Und dann natürlich so ein Finale vorm eigenen Publikum, das war schon ein Höhepunkt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also das gibt ja wahrscheinlich dann auch nochmal so einen Kick zum Schluss, ne? Also wenn man da wirklich das Finale erreicht und dann, also was ja auch damals, wie gesagt, nicht alltäglich war, aber dann im eigenen Land, ne? Also da so ein Finale zu spielen. Und dann vielleicht auch noch, wenn du sagst, so als, naja, Wackelkandidat im Grunde genommen irgendwie ins Turnier gegangen und sich dann so ein bisschen etabliert zu haben in der Mannschaft, ne? Und durchgesetzt zu haben, das ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Erkenntnis und Erfahrung, ne? Wie du sagst.
Ja, und wir haben ja dann auch im Finale Sandes gespielt, ne? Das gab es damals. Das gibt es ja heute nicht mehr. Also das ist natürlich auch eine einmalige Erfahrung, ne? Also im Finale ja gegen Jugoslawien damals noch daneben unentschieden und dann Sandes, das ist ja eine wahnsinnige psychische Belastung, ne? Jeder Fehler kann das
ich
Ende
bedeuten. Sagen, also ja, also das kennt wahrscheinlich jeder andere nur vom Fußball, ne? Vom Fußball, ne? Also diese Europameisterschaft von Deutschland, aber irgendwelche große Ereignisse mit so einem Sudden Death irgendwie entschieden zu werden, das ist schon, wie soll ich sagen, brutal, ne? Also
absolut.
Ein Fehler, einmal kurz irgendwie falsch abgebogen oder stehen geblieben oder keine Ahnung, was nicht aufgepasst und vorbei ist es. Also das, wie du sagst, also eine mentale große Herausforderung, denke ich mal. Ne?
Absolut, aber in der Rückschau war es schon cool, ne? Weil es ja auch gut ausgegangen ist für uns.
Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich auch in erster Linie cool, weil es gut ausgegangen ist.
Ja, genau.
Aber es gab ja, ich habe jetzt in der Vorbereitung für unser heutiges Gespräch natürlich auch nochmal diese Olympiageschichte 92.
Ja.
Weiß ich jetzt ja so im Detail wirklich gar nicht, was da so hintersteckt oder was da passiert ist, aber vielleicht kannst du mich da ja ein bisschen abholen, was es mit diesem Olympiaverzicht zu tun oder auf sich hatte.
Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte. Ich versuche es mal in Kurzform. Also das war ja auch damals schon so die Situation, dass es so zwei Blöcke gab, nämlich Waspe und Spendau. Und da war, soweit ich das jetzt vergleichen kann, die Rivalität deutlich höher. Auch eben in der Liga schon. Da war schon sehr viel Emotionen und auch mehr im Spiel. Und das ist da ja damals ein bisschen eskaliert mit Strafanzeige und der zum Staatsanwalt und hin und her. Jedenfalls war es am Ende so, dass, ich versuche es mal neutral zu formulieren, die Beteiligten es nicht geschafft haben, danach zu sagen, so jetzt sind wir eine Mannschaft, nämlich eine Nationalmannschaft. Da gab es dann eben, und das ist tatsächlich auch nicht ganz einfach, ne? Je mehr man in der Rivalität ist, desto schwieriger ist, da einen Strich zu machen und sagen, so jetzt haben wir plötzlich ein gemeinsames Spiel und sind Mannschaftskameraden. Kann man genauso nüchtern sagen, das ist bei jedem anderen auch so, die kriegen das auch hin, stimmt ja auch, aber es hat da nicht funktioniert, ne? Und dann hat man sich relativ lange gestritten, wir hatten nach meiner Einschätzung einen sehr schwachen Trainer- und Betreuerumfeld, die anders beispielsweise als 89, wo Gassmann und Brinkmann sich da ergänzt haben und das gemanagt haben, nämlich von den Nachwuchsspielern, Aufstrebenden bis hin zu den etablierten Stamm und Otto, die alle in ein Boot zu kriegen. Das hat da eben nicht mehr geklappt. Und das hat ein Ausmaß angenommen, dass am Ende es für uns nicht mehr ging so. Ne? Also will ich jetzt nicht zu sehr alte Sachen aufwärmen, aber das war nun nicht mehr, dass wir nicht mehr gemeinschaftlich gespielt haben, sondern man hat letztendlich gegeneinander agiert, Absprache nicht eingehalten und da kam für uns und auch für mich persönlich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das geht so nicht. Das geht so nicht weiter, weder für die Nationalmannschaft, noch für mich persönlich mit dem Anspruch, den ich auch habe an den Sport. Also für mich war die Leistung und der Erfolg immer das Entscheidende und nicht nur das Dabeisein. Das war nie so mein Ding. Ich habe spaßeshalber immer gesagt, wenn die Motivation am größten ist, wenn es die Ausrüstung gibt, dann ist was falsch. Sondern es muss natürlich um den sportlichen Erfolg gehen. Und den haben wir da auch nicht mehr gesehen. Und dann war das so zerstritten. Und dann haben wir gesagt, da machen wir freiwillig einen Rückzieher. War natürlich eine ganz schwierige und traurige und sicherlich auch umstrittene Entscheidung, weil wer verzichtet schon gerne auf eine Olympiade. Aber das war am Ende so zerstritten und
war unausweichlich sozusagen.
Ja, es war, es ist, also ich habe im Nachhinein immer, ich habe zwei Erinnerungen daran. Der eine ist, dass der damalige Betreuer Manfred Vater mich irgendwann mal angesprochen hat, Jahre später, so nach dem Motto, wie konntest du das machen, eine Olympiade. Ich hätte mich anspucken lassen und wäre mitgefahren. Und da habe ich gesagt, siehst du, genau das hätte ich nicht gemacht. Das ist das eine. Mhm. Und das andere war eben diese Erkenntnis, dass es einfach so zerstritten war, dass es nicht mehr weitergeht. Ne? Wenn man da persönlich und immer wieder einen neuen Anlauf nimmt, im Sinne der Sache sozusagen, weil man ja eigentlich dasselbe will, aber es ist so eine Erfahrung. Also ich habe es immer so ausgedrückt, in der Situation, wo wir damals waren, würde ich es wieder entscheiden. Das ist immer die Frage, würdest du es wieder machen? Und würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Kann ich mich heute auch noch genau daran erinnern, wie wir die Entscheidung getroffen haben. Also man ist sozusagen ja, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, überlegt man ja, wie hätte man die Weichen anders irgendwie stellen können, damit es nicht so zu so einer Eskalation kommt. Ne?
Aber also persönlich oder andere anders gefragt, also ist es denn im Nachgang, weil es halt wirklich Olympische Spiele waren, dir irgendwann auch mal durch den Kopf gegangen, naja, vielleicht war es doch nicht die richtige Entscheidung, da zu verzichten?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich, also mein Thema Olympia ist ja auch ein bisschen spezial. Ich hätte rein vom Alter her, hätte ich 3 bis 4 Olympiaden spielen können und am Ende ist es keine geworden. Ich war 88, also wir waren ja 86 Junioren-Europameister, da sind die Besten in die Nationalmannschaft reingerückt, 97 haben wir FINA Cup gespielt, 98 war Olympiade, da war der liebe Herr Furuyo noch Trainer, und der hat dann, da war ich so der 13., der 14. Mann, der hat gesagt, du bist mein Mann der Zukunft, aber ich nehme dich nicht mit. So, das war 88, dann kam 2-0, ja, das war immer die Frage, nehme ich den Jungen mit oder den alten Erfahrenen, ne? Das, gut, dann kam 92 mit der eigenen Geschichte, dann war 96, da wollte ich ja eigentlich auch nochmal angreifen, das war so die Zeit, da war ich ja 93, 94 in Como, hatte dann auch überlegt, oder sie hatten mich gefragt, ob ich wieder Nationalmannschaft spielen wollte, habe ich dann erstmal nicht gemacht, aber 96 habe ich nochmal überlegt, hatte ich auch tatsächlich schon Gespräche geführt. Da musste ich dann aber abbrechen, weil mein Vater hier gerufen hat in die Kanzlei. Der hatte dann Herzinfarkt und da musste ich hier meinen Mann stehen. Insofern ist dann statt potenzieller 3-mal ist dann gar nichts geworden, Olympiade. Ist aber nicht schlimm. Das habe ich also nie, hat mich nie gegrämt. Also auch diese Entscheidung nicht. Die war danach nicht ganz einfach. Sie sind dann ja auch sehr angegriffen worden. Aber ich habe das nicht bereut.
Aber ja, was du anfangs gesagt hast, ich glaube auch diese Emotionen und dass da mehr teilweise als Emotionen oder diese Rivalität unterhalb der Vereine damals auch schon noch wesentlich mehr ausgeprägt war als heutzutage, denke ich mal, das kann ich absolut bestätigen, das kenne ich auch noch, also damals mit Wasserfreund und Waspo, also wir konnten nicht zusammen in einer oder nebeneinander in der Kabine sein, das war ja schon, ne, also das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wenn man hört, der eine kooperiert dann mit dem anderen. Also und ich glaube auch, zwischen Waspo und Hellas war es ja früher auch schon mal anders mit der Atmosphäre. Ne? Also ging es ja auch schon mal heiß her.
Ja. Wobei ich eben immer sage, also ich glaube, das gibt es in anderen Bereichen, anderen Sportarten auch. Und auch der Umstand, dass man dann wieder zusammenkommen muss in der Nationalmannschaft, die Besten, das gibt es ja auch. Die Konstellation war aber damals deswegen auch so ungünstig, weil eben das Umfeld nicht da war, das wieder zusammengebracht hat. Ne? Und Da hört im Wesentlichen natürlich der Trainer dann dazu, der auch dann auf die Autorität hat, auf der einen, durchaus auf der einen und anderen Seite zu sagen, jetzt ist mal gut, jetzt müssen wir mal irgendwie zusammen. Ne? Und das hat nicht funktioniert. Leider nicht.
Und das war 89 anders, ne? Also das Umfeld, wenn ich das richtig verstehe, ne? Also definitiv, 89 haben die beiden halt wesentlich besser hingekriegt. Ich sag mal, auch wenn mal irgendwas zwischen den Zeilen passiert war, die Leute wieder zusammen an einen Tisch zu kriegen, als das eventuell dann 92 da mit diesen ganzen Ausuferungen dann der Fall war.
Ja, außerdem waren die beiden natürlich, also Gassmann und Brinkmann waren natürlich beide auch untereinander Fachleute und auch hatten die Autorität und die Kompetenz. Also die haben sich ja, die standen ja, wenn man so will, auch für die beiden Blöcke. Aber das war ja eigentlich eine ganz gute Konstellation, dass sie dadurch beide Trainer waren. Ne? Also die konnten das untereinander schon die Interessen ein bisschen abgleichen. Außerdem waren sie aber, das halte ich für noch wichtiger, sie waren eben als Person einfach so, dass sie so eine Mannschaft dann auch führen können. Ne?
Also das wäre jetzt nämlich meine andere oder meine nächste Frage gewesen. Ich meine, wir haben jetzt den Namen Uwe Gassmann zum Beispiel schon mehrmals gehabt. Da sagen ja auch einige, die unter dem mal gespielt haben, dass das ist einer der besten, den ich je hatte. Was Besseres konnte mir gar nicht passieren. Was würdest du sagen, hat den Uwe Gassmann jetzt so besonders oder speziell gemacht? Wenn du sagst, er hat natürlich auf der einen Seite die fachliche Kenntnisse, die er hatte, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber war halt auch hatte die nötige Persönlichkeit.
Ne? Ja, gut, da muss ich natürlich, also das beantworte ich erstmal. Also ich habe, Uwe Gassmann hatte auch fachlich einfach Ahnung, so dass darüber entwickelt sich ja auch Respekt, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also wenn ich als Spieler merke, der Trainer ist nicht so hundertprozentig vom Fach und das merken natürlich die Nationalspieler, weil sie eben selbst auch so gut sind, oder er kann sich nicht so richtig ausdrücken, dann ist das schwierig. Ne? Und Uwe Gassmann war ja auch, ich habe ja tatsächlich nur dieses, wenn ich mich erinnere, nur dieses eine Jahr unter ihm gespielt. Ist ja dann auch leider viel zu früh gestorben. Er war fachlich top, er konnte auch unheimlich motivieren. Ne? Also da war er immer voll bei der Sache. Für mich ist aber, was du gesagt hast mit dem Trainer, ist natürlich derjenige, der mich am meisten geformt hat, ganz klar Uwe Brinkmann. Ne? Also der hat ja schon mal unsere Jugend im Hellas trainiert, wo wir deutscher Meister geworden sind, 83, daher kannte ich ihn schon. Und dann habe ich ja 3 Jahre unter ihm bei Waspo gespielt und dann eben 2 Jahre, 89, 90 Weltmeisterschaft in Perth, genau, unter ihm auch in der Nationalmannschaft. Ne? Und das ist für mich der Trainer, wo ich mit Abstand am meisten gelernt habe.
Und ich schätze mal, dass ja heute auch noch Kontakt besteht. Ne? Also man tauscht sich ja wahrscheinlich aktuell immer noch aus. Ne?
Das ist tatsächlich in den letzten Jahren weniger geworden. War da aber immer noch mehr, dass wir uns auch mal getroffen haben. Er hat ja auch, Uwe hat ja auch eine sehr eigenwillig, kann man nicht sagen, aber seine Karriere oder sein Werdegang ist ja auch sehr besonders. Ne? Er ist ja dann mal komplett, hat ja bei uns vor der Gewinn der deutschen Meisterschaft ein halbes Jahr hingeschmissen, weil wir auch nicht mehr miteinander klarkamen, muss man so sagen, weil der im menschlichen Bereich hat das nicht mehr gestimmt. Er hat dann ja als Karriere gemacht, beruflich, ich glaube beim Klettverlag, und dann ist er wieder zurück und hat sich engagiert wieder beim Wasserball und jetzt ja im Funktionärsbereich. Ne? Fachlich würde ich behaupten, gibt es keinen besseren. Aber fachlich heißt nicht das Einzige, was einen guten Trainer ausmacht. So würde ich es mal formulieren.
Genau. Diese Rivalität zwischen, hatten wir schon angesprochen, zwischen den Bundesliga-Vereinen. Ich meine, du kommst ja nun aus Hildesheim, von Hellas Hildesheim und dann ja, sagtest du ja, zu Waspo gegangen. Gab es da, also was war da der Auslöser für diesen Wechsel? Also von Hellas zu Waspo? Gab es da auch hinterher irgendwelche Scharmützel oder irgendwelche Geschichten?
Ja, tatsächlich war das damals ja noch nicht so einfach, sowas zu machen. Das war auch so für mich. Ja, gut, das war so der Gedanke, wie kriegen wir irgendwie mal eine Mannschaft, die irgendwie um die deutsche Meisterschaft mitspielen kann. Ne? Und dann kommt man so ins Gespräch und wenn ich das damals noch richtig in Erinnerung habe, war das auch durchaus damals offen, wo machen wir das? Ne? Also wo machen wir den stärkeren Verein? Machen wir das bei Hellas oder machen wir das bei Waspo? Hat sich dann gegeben bei Waspo. War aber tatsächlich zu damaliger Zeit noch so, dass ich mir auch hier in Hildesheim dafür einiges habe anhören müssen, ne? Eine Zeit lang. Weil gerade auch die Fans, muss man sagen, das höre ich ja jetzt auch immer noch, wenn es sind es eher sozusagen gar nicht mehr die Spieler, sondern das Umfeld, die dafür kein Verständnis hatten. Ne? Obwohl es aus meiner Sicht die richtige Entscheidung war. Im Grunde genommen ist das eine schöne Überleitung, finde ich, wie ich das mal so machen darf, zu diesem Thema, wann wechselt wer wohin. Das hängt ja immer sehr von den Gegebenheiten ab. Ne? Wenn ich einen Jugendspieler habe, der 15 oder 16 ist und hat in seinem eigenen Verein keine gute Mannschaft, wo er sich nicht entwickeln kann, dann finde ich das völlig in Ordnung. Aber eben oft wird das viel zu früh gemacht und mit negativen Folgen. Ne? Also bei uns aber war es damals so, ja, dass wir uns da zusammengesetzt haben und dann hat sich das bei Waspo entwickelt, dass da entschieden wurde, das bei Waspo zu machen. Ich war ja auch nicht der Einzige. Ne? Da ist ja dann der Roland Weiterer damals mit drüber gegangen und mein Bruder, der Jüngere, auch ein Jahr. So, und dann haben wir das also durchgezogen und haben da eine gute Mannschaft aufgebaut. Der hat ja noch ein paar andere geholt, ne? Aus Braunschweig, den Torwart. Ja, das war schon eine coole Sache. Haben wir aus meiner Sicht aus sehr hohem Niveau gespielt.
Ja, und genau dieser Punkt, wer wechselt wann wohin? Ich meine, das hatten wir vorhin im Nachwuchsbereich ja auch schon mal so angerissen und andiskutiert, ne? Dass man, wenn man so einen U14, U16 Jugendlichen aus einem bestehenden Umfeld und aus einer guten Mannschaft eventuell rausholt, ist das halt immer noch was anderes, als wenn derjenige halt nur 4 Mitspieler hat und diese Mannschaft gar nicht existiert.
Das ist für mich
und,
genau.
Ich denke immer, das sind halt noch so zwei unterschiedliche Perspektiven. Ne? Also mache ich irgendwie was kaputt oder biete ich dem eine Chance, weil er sie woanders nicht hat?
Ja, das ist genau meine Unterscheidung. Ne? Man kann ja noch sagen, dass man noch mal drauf guckt, wie gut wird er denn in dem Heimatverein gefördert? Ja, das ist ja auch wichtig. Das finde ich auch berechtigten Ansatz. Also zu gucken, wie ist das Umfeld? Wie sind die Trainer? Auch wie qualifiziert sind die Trainer? Das muss man ja auch ehrlich sagen. Ne? Da gibt es ja auch Unterschiede, dass man vielleicht eben sagt, der kriegt da nicht genug Förderung. Aber diese Konzentration per se sozusagen, alles möglichst schnell und zu früh, halte ich für schwierig. Man muss ja auch sagen, es gibt leider ja auch ganz viele und zu viele Beispiele, wo das nicht funktioniert, wo die Leute mit 17 aufhören.
Ich wollte gerade sagen, ne, das hatten wir ja vorhin auch schon. Ne? Also was passiert danach? Also wenn es jetzt nicht funktioniert, ja. Und es ist ja genau diese Zeitspanne, sage ich mal, die du sagst, mit 17, 18 oder vielleicht auch mit 16, 17, wo vielleicht andere Geschichten dann nochmal dazukommen, außer Wasserball und Sport. Ne? Und wie gefestigt ist dann so ein Jugendlicher jetzt beim Wasserball zu bleiben und sich da wirklich darauf zu konzentrieren, zu fokussieren und auch, ich sag mal, eine Periode, wo es vielleicht nicht so einfach ist, dann vielleicht sich auch mal versucht durchzusetzen. Ne? Und das ist halt eine ganz, ganz schwierige Zeit, denke ich mal, in dem Alter gerade.
Ja, und es ist auch so, ich finde, es fängt zu früh an. Ne? Also wenn ich mit 13, 14 schon so viel trainiere ich sag mal, vielleicht sogar ins Internat gehe, das ist zu früh. Also so eine sportliche Entwicklung, die muss dann eine Kurve haben. Und die ist zu früh. Und gerade wenn ich da auch sozusagen mehr oder weniger mein Elternhaus für verlassen muss, und auch vom Aufwand her, auch wenn es nur, also ich meine, Cuxhaven ist ja eigentlich indiskutabel, da kann man ja nicht dreimal in der Woche nach Hannover fahren, aber auch kleinere Entfernungen, es ist ja viel mehr Aufwand. Ne? Also wenn ich das sehe, wir fahren ja beispielsweise, unsere Kaderjugendlichen, die fahren ja zum Kadertraining. Einmal die Woche oder so. Ist ja völlig okay, aber die sind dann auch, die kommen aus der Schule, heutzutage ja bis 2:30 und fahren um 3:30 zum Kadertraining, ne? Und sind dann wieder zurück. Das kann man einmal die Woche machen, aber nicht 3 oder 4 Mal. Würde ich meinem Kindern nicht zumuten.
Ja, und besonders dann bei der, ich sag mal, Entfernung zwischen Hannover und Hildesheim kommt, also es kommt ja dann in dem Fall noch so dazu, ne? Also wenn ich jetzt innerhalb von Hannover wohne oder dichter dran, ist es vielleicht weniger ein Problem, aber jetzt natürlich im Fall von Hildesheim, ne, wenn da noch so eine S-Bahn oder auch die Autofahrt mit den Eltern, das muss ja alles koordiniert werden, ne? Also ein Jugendlicher kann ja nicht fahren, wie er lustig ist, ne? Also da muss man ja noch irgendwelche Absprachen machen. Was ja dann auch noch dazu kommt, ist, dass man halt den Fokus halt, also das ist zumindest bei uns so, dass der Fokus dann immer noch auf der schulischen Entwicklung liegen sollte.
Genau, absolut.
Ne? Und ja, wenn es da halt irgendwie hakt, das darf dem ganzen Wasserball, so gern man das auch hat und so viel das vielleicht auch Spaß macht, dann nicht unter die Räder kommen sollte. Und das ist halt auch noch so, also zumindest bei uns jetzt in dem Fall nochmal so eine Schraube, wo es dann geht, okay, wenn da sich irgendwas tut, dann halt weniger Training oder dann auch mal nicht Training, sondern Lernen oder sonst was. Also da ist die Schule auch noch immer so ein bisschen im Fokus, ne, was viele, also gefühlt vielleicht auch in dem einen oder anderen Verein, naja, nicht vernachlässigen, aber wo die Prioritäten vielleicht anders sind.
Ich wollte noch sagen, also dass ich, ja, zum Thema Rivalität, also da ist so eigentlich mein Eindruck, dass zwischen den meisten Vereinen das eigentlich sich entspannt hat. Also wie gesagt, ich bin ja auch jetzt U12-Trainer und U14 und das ist eigentlich zum Großteil angenehm, muss ich sagen. Also man spricht miteinander und also ich mache das ja auch als Trainer aus doppeltem Sinn. Ich mache Spiele gern Wasserball, ich möchte das, was ich weiß, weitergeben, habe sportlichen Ehrgeiz, aber mir macht doch Spaß, mit Kindern einfach zu arbeiten. Und das ist so eine Mischung, die ich dann bei vielen anderen Trainern eben auch erlebe. Ne? Und dann hat man gleich so eine Basis, die eigentlich gut funktioniert. Ne? Nicht bei allen, aber bei den meisten.
Was vielleicht auch noch dazu kommt, was ich noch ergänzen kann, ist ja, dass man sich heutzutage auch irgendwie mehr zusammenraufen muss als früher, weil vielleicht A, die Anzahl der Kinder nicht so hoch ist, B, die Anzahl der Bäder nicht mehr so hoch ist und die Möglichkeiten oder die Trainingsmöglichkeiten vielleicht auch nicht mehr so hoch sind. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass es immer weniger Mannschaften gibt, gegen die man vielleicht Trainingsspiele machen könnte. Also es bleibt einem ja im Grunde genommen als Verein oder als Jugendtrainer gar nichts anderes übrig, als sich wirklich mit den anderen Jugendtrainern von anderen Vereinen abzustimmen und da wirklich mal Trainingsspiele zu vereinbaren, weil andauernd gegeneinander spielen, das bringt es halt auch nicht. Ne? Vor allen Dingen nicht, wenn man nur 8 oder 10 Kinder hat, dann macht das irgendwann auch keinen Spaß mehr. Das kennt man ja selber. Also von daher, das kommt halt auch noch als Faktor dazu. Ne?
Da bin ich ja wieder bei dem Ausgangspunkt, dass man natürlich auch die Breite erhalten muss. Ne? Was hast du davon, wenn du eine gute Mannschaft hast erstmal ist im Umland kein Wasserball mehr, weil keine Arbeit mehr gemacht wird und Konkurrenz schon erst recht nicht. Ne? Also ich sehe das ja hier, ich mache das jetzt seit, so typischerweise über meine Tochter wieder dazugekommen, ne, seit 2016 und da sieht man einfach, dass es viel Arbeit ist, überhaupt erstmal Kinder zu motivieren, zum Wasserball zu kommen, ist nun mal keine Trendsportart, dann aber zu arbeiten und da ein Team zu bilden und so weiter und da steckt einfach eine Menge Arbeit drin und dann muss aus meiner Sicht der DSV auch ein Konzept haben, wie die Arbeit da aussehen soll und erhalten bleibt. Und nicht nur sagen, ich will möglichst schnell die Besten abziehen und irgendwo konzentrieren. Ne? Das ist mein großer Kritikpunkt.
Ja, genau. Also das sind ja im Grunde genommen wirklich dann so die beiden Lager, ne, die sagen, ich möchte halt möglichst früh zentrieren oder ich möchte die halt in irgendwelche besseren Vereine bekommen, die Jugendlichen und auf der anderen Seite natürlich dann vor dem Hintergrund, okay, wenn ich das tue, dann dünne ich halt dieses Umland aus und die ganzen anderen Vereine, wo ich dann A, keine Kinder mehr habe und vielleicht auch keine motivierten Trainer mehr und wo mir dann das ganze Umfeld wegbricht. Also das sind ja dann viel schwerwiegendere Folgen, wenn alles drumherum wegbricht. Also wenn ich jetzt bei dem ein oder anderen Top-Verein, sage ich jetzt mal, vielleicht auf 1, 2 Spieler verzichten würde. Die würden ja trotzdem noch gewinnen. Ja, also da machen wir uns ja nichts vor. Und diese Spiele, Whitechapel gegen Larsen oder Hildesheim, die 22-2 ausgehen, die braucht auch im Grunde genommen kein Mensch.
Ja, erstmal das. Und ich habe jetzt auch, wir haben bei uns auch 1, 2 Beispiele gehabt, wo ich immer sage, ich glaube nicht, dass es für den Jungen besser ist. Da bin ich doch in der, wenn ich, wie gesagt, wenn ich hier im Verein eine gute Mannschaft habe, wo er der Leistungsträger ist, ist doch eine viel bessere Konstellation, als so wie du sagst, bei White Sharks vielleicht mitzuspielen, aber auch mal draußen zu sitzen und Mitläufer zu sein. Ne? Also da bin ich kein Freund von. Wie gesagt, immer wichtig ist die Voraussetzung, dass man hier zu Hause ein eigenes Team hat, wo er sich auch entwickeln kann. Ne?
Ja, das ist vielleicht das, was er vorhin schon sagt. Ne? Also beide, also entweder ich mache irgendwo was kaputt und wenn ich das tue und feststelle, sollte ich es mir überlegen, oder aber derjenige hat überhaupt woanders im Umfeld oder im Umland gar nicht die Chance, dann spricht ja nichts dagegen, dem die Möglichkeit zu geben.
Genau. Wenn er es denn will auch, ne? Das ist auch eine sehr individuelle Entscheidung. Es gibt ja auch Leute, die sagen, den Aufwand will ich nicht, oder die Eltern sagen das, oder schulisch. Also das ist ein weites Feld, ne? Mhm. Also ich bin da eher ein bisschen später unterwegs, sage ich mal so.
Nee, das denke ich mal, ja, also da wird es nie eine Ideallösung geben, aber natürlich muss man sich konzeptionell, denke ich mal, was du auch sagst, irgendwie auf irgendwas einigen, ne? Damit dieser Heimatverein und dieses heimische Umfeld nicht durch diese Abgänge irgendwie völlig brach liegt dann in ein paar Jahren. Ne? Und das kann ja jetzt nicht langfristig das Ziel sein.
Also ich sehe da auch, muss ich ganz klar sagen, ich sehe da auch hier den Verband, also jetzt nicht national, sondern auch bei uns hier in Niedersachsen in der Pflicht. Ne? Immer zu sagen, kommt einer nach Hannover, ist kein Konzept. Muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und da, sage ich mal, sind wir ja auch in der Diskussion mit dem neuen Landestrainer, dem WUK. Das ist mir im Moment auch noch zu wenig zu sagen, ihr könnt immer nach Hannover kommen, kommt alle nach Hannover. Das ist kein Konzept. Ne? Also ohne eine Breite, die dann auch ja selbst eine Leistung ausbilden kann, wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Ja, zumal das, was Waspo macht, ja auch, finde ich, immer eine Ausnahmesituation ist. Ne? Also mit den Mitteln, die ja sonst überhaupt nicht möglich wären. Da kann man natürlich jetzt mit als Standard annehmen, aber ob das immer so bleibt, so viel Geld, so viel Ausländer.
Ja, also es ist ja auch jetzt so eine Situation wie im Moment mit der Corona-Pandemie sozusagen, ja auch schon so die erste Größe oder der erste Moment, wo man vielleicht ja auch negative Auswirkungen hätte spüren können oder spüren könnte. Ne? Ich meine, wenn es dem Geldgeber vielleicht dann auch finanziell nicht so ganz gut geht, dann geht es vielleicht auch dem Verein nicht so ganz gut. Wenn man dann natürlich von einem oder zwei oder wie viel auch immer Sponsoren hauptsächlich abhängig ist, macht man sich dann natürlich auch abhängig. Ne? Und wenn es dem ein, zwei Sponsoren nicht gut geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einem selber als Verein nicht so gut geht, liegt da irgendwie auf der Hand. Ne? Ja. Aber war Gott sei Dank jetzt nicht der Fall. Ja,
aber man kann ja sicherlich froh sein, dass man so jemanden hat, aber muss man eben abwägen.
Ja, absolut, ne? Ja. Gut. Dirk, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit.
Gerne.
Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, vielleicht sehen wir uns ja am Mittwoch, wenn die Corona-Situation und die Gesundheitssituation da vor Ort es zulässt. Also ich kann von letzter Woche zumindest nur Gutes berichten.
Ja.
Von daher hoffe ich, dass wir uns da vielleicht sehen oder irgendwann bei einem Trainingsspiel.
Ja, super, alles klar. Danke dir auch, hat mir auch Spaß gemacht.
Dann danke ich dir erstmal. Genau, und dann hoffentlich sehen wir uns dann bis demnächst nochmal.
Alles klar, bis dann.
Du, danke.
Tschüss. Ciao.
Ja, so schnell geht sie auch wieder rum, die aktuelle Episode 60 Minuten voller Wasserball Insights. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Dirk für die tollen, spannenden Einblicke. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns recht bald wieder. Was die nächste Episode angeht, dürft ihr wieder gespannt sein, wer der nächste Gesprächsteilnehmer sein wird. Bleibt gespannt. Ich arbeite auch vielleicht als Info daran, natürlich, dass auch die erste Frau im Podcast zu hören ist. Wir sind da in Gesprächen. Also wir bleiben da dran, eure Stimme wird gehört. Und ja, in der Zwischenzeit, wie gesagt, verfolgt die Facebook-Page, teilt den aktuellen Podcast gerne mit eurem Netzwerk, natürlich auch die bisherigen Podcasts, hinterlasst mir gerne Kommentare, Anregungen, Feedback. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Bis dann in 14 Tagen. Ciao, tschüss aus Hannover.